Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Ja, ich bin heute zusammen mit Gottfried Lamprecht. Anlass ist sozusagen die Vivinum, wo wir beide nach Wien gekommen sind. Ja. Und ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, mit dir zu sprechen. Du bist jetzt der Einzige innerhalb dieser Zeit, in der ich auf der Vivinum bin, weil ich so ein bisschen auch einen Blick von außerhalb haben wollte. Du bist ja selber nicht mit einem Stand vertreten.
Diesmal nicht.
Warst du schon mal?
Nein, war ich auch noch nicht, aber in Zukunft möchte ich eventuell schon auch mal in diese Richtung einsteigen.
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass du sagen würdest, Vivinum ist irgendwie zu etabliert oder so, da habe ich jetzt...
Nein, ich möchte ja auch die frohe Botschaft vom Herrenhof, wenn ich das so sagen darf, weiterverbreiten, und das geht dann am besten über solche hochwertigen Messen, würde ich fast sagen.
Schon. Gottfried, genau, da kommen wir auf den Punkt. Du bist der Winzer, sozusagen der Inhaber des Herrenhofs Lamprecht. Du bist einer der ersten sozusagen aus der jungen Generation österreichischer Winzer, die mir aufgefallen sind, weil du sehr viel, also sehr früh im Web präsent warst und bis heute präsent bist. Wenn ich das so richtig nachvollzogen habe, dann haben dort, wo du jetzt Wein anbaust, vor wenigen Jahren im Wesentlichen noch Obstwiesen gestanden.
Genau, das war so, also der Herrenhof ist im Prinzip ein uralter oder ein sehr alter Gutshof des Stiftes Vorau. Die Vorau haben ihr Stift ungefähr eine Stunde nördlicher in den Alpen, und die haben bei uns schon immer sehr stark Weinbau betrieben. Die haben mehrere Außenhöfe gehabt, unter anderem auch den Herrenhof. Ja. Das heißt, die Chorherren vom Stift Vorau haben dem Herrenhof den Namen gegeben. Das ist der Grund, das hängt so zusammen. Und ich bin dann durch Nachforschungen eben draufgekommen, dass unsere Flächen, unsere tollen Südlagen, also es sind alles Hanglagen, früher mit Reben bestockt waren. Dann habe ich mit meinen Eltern zusammen eben das Weingut wieder gegründet, weil alleine hätte es ja nicht geschafft.
Ja, also finanziell auch
einfach. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, und alleine wäre das nie gegangen, und deshalb bin ich meinen Eltern auf jeden Fall sehr dankbar, dass sie mir das ermöglicht haben. Man muss sagen, ja, das letzte Jahr 2013 war für mich ein sehr schwieriges Jahr durch den Hagel. Also ich habe 3-mal Hagelschlag gehabt, und dann muss man schauen, was da überbleibt. Das ist das Problem. Ja. Beziehungsweise was man bekommen kann von anderen befreundeten Winzern.
Das heißt, du hast schon auch ein bisschen zukaufen müssen, damit du überhaupt irgendwas hattest.
Das habe ich müssen. Ansonsten wäre ich ja heuer eigentlich bei der Vivinum. Aber dadurch muss ich da in diese Richtung etwas reduzieren. Aber das heißt nicht, dass ich hier nicht irgendwann sein werde. Spätestens in 2 Jahren schon.
Ja, du sagtest gerade im Vorgespräch, im Moment sieht es eigentlich sehr gut aus, was die Ernte angeht.
Jetzt wächst alles. Ja. Auch der Ansatz, also der Fruchtansatz ist sehr gut. Die Blüte ist jetzt vorbei. So ziemlich, also zu 95-98% ist die Blüte jetzt vorbei, und es schaut sehr gut aus.
Zur Verortung, wo für diejenigen, die dich nicht kennen, wo hast du deine Flächen?
Der Herrenhof liegt in der Südoststeiermark, das heißt in der Nähe von der Riegersburg. Die Riegersburg ist so der markanteste Punkt in der Südoststeiermark. Also ich bin zwischen Gleisdorf ist eine Stadt an der Autobahn, an der A2, Richtung, also von Wien Richtung Graz. Und ich bin genau zwischen Gleisdorf und der Riegersburg in den Hügeln Dort ist der Herrenhof eingebettet und dort entstehen meine Weine und dort wird gearbeitet. Mhm. Und
wie viele Hektar habt ihr unter Reden mittlerweile?
Ich habe jetzt momentan 6 Hektar wieder neu angepflanzt. Früher waren historisch gesehen am Hof über 10 Hektar. Mhm. Das heißt, in den nächsten Jahren habe ich noch einiges zu tun, sagen wir mal so. Ja.
Du hast jetzt, bist auch mittendrin, ne? Also du hast genau, jetzt, ich habe jetzt gerade wieder gesehen im Blog, dass hast du ein paar Fotos veröffentlicht von oder auf Facebook irgendwie von den Arbeiten jetzt vor wenigen Wochen, ne? Hast du wieder neu angelegt.
Ja. Genau.
Ja. Was ist da für eine Bodenformation?
Ich habe sehr leichte Böden vor Ort, sehr sandige Böden, Sand, Sandstein, Verwitterungsböden, auch teilweise Kies. Und dort, wo Opok ist, also Opok ist ein altsteirischer Begriff, wahrscheinlich der aus dem Slowenischen ursprünglich kommt, das heißt verdichteter Staublehm. Das ist eine verdichtete Schicht. Und dort, wo diese Bodenformation auftritt, habe ich eher die Rotweinsorten.
Das ist ein bisschen fetter dann, ne?
Ja, genau. Ja. Wenn der verwittert, ist es etwas lehmiger. Und dort, wo die sandigeren Böden sind, habe ich meistens oder fast nur Weißweine, Weißweinsorten hingepflanzt. Und ich mache im Prinzip am Hof 5 bis 6 Weine. Also ich sage jetzt ein Biss, weil ich habe einen extra Wein. Meine Basisweine sind Weißburgunder, aber auch der Fumint. Ich bin der einzige, ich bin der einzige Steirer, der wieder in der Steiermark Fumint ausgepflanzt hat. Der hat früher geheißen der Mosler bei uns.
Der Mosler?
Mosler, genau. Aha.
Weißt du, warum? Wo das herkommt?
Das weiß ich jetzt leider nicht, aber interessiert mich selbst. Aber historisch gesehen hat die Sorte nichts mit der Mosel zu tun.
Ja,
aber er heißt so.
Oder es kommt ja eher tatsächlich eher aus dem slowenisch-ungarischen Bereich, ne?
Ja, genau. Also der Fomint, man gibt den Fomint, oder der Ursprung des Fomints liegt wahrscheinlich im ungarischen, rumänischen, so in der Richtung, unten Raum. Und den ist dann eben weiter raufgekommen, also bis nach Jerusalem, also in Jerusalem, in Slowenien, sind noch die letzten Weingärten, die nördlichsten Weingärten dieser Sorte, kann man sagen.
Okay.
Jetzt habe ich sogar mal gehört, dass es um Rakersburg auch, oder auf der slowenischen Seite bei Rakersburg auch noch irgendwo vom Rebstöcke gegeben soll, aber ich finde es halt schade, dass man diese Rebsorte bei uns nicht kultiviert hat, sondern nur Sauvignon.
Ja.
Es geht alles in Richtung Sauvignon, überall, weltweit, auch in Deutschland.
Ja, auch in Deutschland. Wir haben ja auch eigene Rebsorten, die so ein bisschen in die Richtung gehen. Also Scheurebe findet man hier auch. Das ist, glaube ich, Sämling 88. Ne?
Genau, das ist es gleich.
Gut, das ist jetzt natürlich keine wirklich alte Rebsorte, aber es ist zumindest eine, die sich in Rheinhessen und auch in Franken eigentlich sehr schön etabliert hatte, wenn auch in einem kleinen Bereich. Der ja auch sehr duftig sein kann und so. Aber klar, Sauvignon ist irgendwie weltweit auf dem Vormarsch.
Ja.
Und das wird halt sehr schnell uniform. Ne? Es gibt,
genau.
Also gerade da, finde ich, gibt es halt diese ganzen Hefen eben auch, die Industriehefen, die dann bestimmte Sauvignon Blanc Aromatik produzieren und dann wird es halt sehr uniform.
Ja. Genau, das ist das Problem. Und dadurch beschäftige ich mich als einziger Steirer oder als fast einziger Österreicher mit uralten Rebsorten zum Beispiel. Und das taugt mir schon, weil dann komme ich wieder wirklich zur Herkunft, zur Tradition, zur Historie zurück. Und das möchte ich beibehalten. Ja. Also die historischen Sorten habe ich alle ausgepflanzt, neben dem Fomint als reinsortigen Wein, im weißen gemischten Satz. Ja. Im Bucherbergweiß, so heißt er.
Ja, Bucherbergweiß, genau, das ist dein gemischter Satz. Ich habe mich persönlich jetzt auch seit einigen Jahren intensiver damit beschäftigt.
Habe ich gelesen.
Hast du gelesen?
Blog, ja.
Im Wiener gemischten Satz, da sind es ja meistens auch so die Standardrebsorten,
die neu ausgepflanzten gemischten Sätze, da findet man ja nichts Altösterreichisches drin.
Genau.
Außer eventuell österreichisch Weiß und das ist dann eh schon fast die einzige Rebsorte da drinnen. Mhm. Aber es hat ja wirklich eine extrem große Vielzahl an Rebsorten gegeben, vor allem im mitteleuropäischen oder im südosteuropäischen Raum, die man jetzt da vergessen hat. Leider. Ja. gerade der südosteuropäische Raum, da gibt es noch wahre Schätze. Und ich sage jetzt einmal so, dass die Rebsorten aus Frankreich waren jetzt immer sehr modern. Mhm. Das ist so. Mhm. Und das hängt einfach damit zusammen, dass von dort, dort sind die hochwertigen Weine gekettelt worden, dort schaut man sich das ab und dadurch haben sie auch die Rebsorten weiter verbreitet. Aber in Südosteuropa gibt es ja auch genauso viele tolle Rebsorten, die man nicht beachtet hat. Ja. Und auf die möchte ich auch eigentlich schauen, ja, in Zukunft. Ja. Weil diese in unserem Gebiet schon immer heimisch waren, die haben auch teilweise oder fast alle haben deutsche Namen zusätzlich. Mhm. Also der Sauvignon Blanc hat eigentlich, ja, Muscat Silvaner sagt man,
ja,
aber alle anderen, der Vermint, der Lindenblättrige oder der Haslev, das ist ja der Haslev,
ja,
und dann der Jufak, der Lämmerschwanz, also da gibt es wirklich viele hochwertige Sorten, die man bei uns eigentlich nicht mehr anbaut und kältet, das ist schade.
Ja. Schon, ja. Wie viele Rebsorten hast du in diesem gemischten Satz drin?
Momentan, also ich habe ein paar Hauptsorten drinnen. Die Hauptsorten sind vor allem Burgundersorten, also Weißburgunder, Grauburgunder, Morillon als steirischer Chardonnay, aber auch viel Fumint, auch Riesling habe ich auch mit hineingepflanzt. Dann ist noch Rotgipfler, Zierverhandler, weil die erste urkundliche Erwähnung des Rotgipflers war zum Beispiel in Bad Hackersburgunden.
Okay.
Und heute gibt es im gesamten Umland von Bad Hackersburg keinen Rotgipfler mehr.
Ja.
Ist auch schade.
Ist schade, ja.
Ja, dass man auf solche Dinge nie Rücksicht genommen hat. Aber das möchte ich wieder anders machen und dadurch möchte ich wieder auf alte Rebsorten schauen.
Wo findest du die?
Das sind meine Geheimnisse.
Okay. Okay.
Nein, ich habe ein paar gute Kontakte, wo ich immer wieder zu sehr hochwertigen, sehr guten Rebsorten, zu uralten Rebsorten komme. Und das sind aber jetzt nur immer nur ein paar Stöcke.
Ja.
Die Rebstöcke kosten auch im Verhältnis um einiges mehr, weil das ja extra oder externe Selektionen sind.
Ja.
Und zu den Piwis muss ich jetzt auch noch sagen, die Piwis sind ja momentan ein gewisser Trend.
Piwis, Klammer auf.
Pilzwiderstandsfähige genau. Rebsorten. Wobei ich aber lieber mit wirklich traditionellen Rebsorten arbeite, weil die einfach bei uns im Gebiet viel fester und viel tiefer verankert sind und waren.
Mhm.
Dadurch, man muss zwar Pflanzenschutz betreiben, aber wenn man das erhalten will, macht man das einfach.
Mhm.
Sag ich jetzt mal so.
Pflanzenschutz in welcher Hinsicht?
Pflanzenschutz mache ich in biologischer Hinsicht.
Ja.
Also ich bin ein zertifizierter Biobetrieb, bin jetzt kein Demeter-Betrieb, weil mich die ganze Esoterik-Geschichte, ich bin leider nicht so ganz hineingewachsen, diese Sache.
Ja, was heißt leider? Das ist ja.
Das ist, ja, es ist einfach meine Einstellung
dazu. Ja,
also, weil es gibt interessante Aspekte, die ich auch verwende zu Hause, am eigenen Betrieb.
Mhm.
Aber dann gibt es wieder andere Aspekte, die ich wieder eher verneine, die ich wieder nicht.
Zum Beispiel Mondphasen oder sowas?
Mondphasen, ja, man muss das irgendwie realistisch sehen. Wenn ich eine gewisse Arbeit machen muss, kann ich mich nicht immer an die jeweilige Mondphase richten. Ist gegangen.
Ja.
Und dadurch ist dieses Thema auch wieder, ergibt sich das auch wieder so, dass ich dann zum jeweiligen Zeitpunkt jetzt eine gewisse Arbeit machen muss und jetzt nicht nur auf die Mondphasen schauen kann. Das ist man kann das nicht erzwingen. Man muss gewisse Dinge tun zu gewissem Zeitpunkt. Und wenn jetzt die Mondphase so und so ist, dann ist es halt so.
Ja.
Also ich hätte jetzt keinen Unterschied rausfinden können noch.
Ja.
Also mir ist es wichtiger, wenn ich weiß, dass morgen oder übermorgen zwei, drei Tage Regen kommen und dann muss ich Pflanzenschutz betreiben, und dann muss ich das machen.
Ja.
Und nicht, weil ich jetzt da sage, ja, die Mondphasen sind so und so. Jetzt wird wahrscheinlich die Infektion geringer werden und so weiter, aber auf das kann man sich, glaube ich, nicht sehr gut verlassen. Mhm. Und dadurch muss man dementsprechend handeln.
Ja. Ist, wenn so Regentage kommen, was wird dann gespritzt
bei dir? Kupfer und Schwefel. Mhm. Diese zwei Sachen. Wie die sind. Also das ist ja eigentlich ganz verrückt, was da momentan passiert im Bio-Weinbau. Es waren ja eigentlich zum Beispiel sehr gute Mittel auch zugelassen, so Algenextrakte,
yeah,
die eigentlich sehr gut für gegenüber Peronospora gewirkt haben, weil die Steiermark ist ja ein berüchtigtes oder Gebiet für die Peronospora, weil es eben sehr warm
ist.
Und
was?
Es ist sehr warm und sehr feucht.
Mhm.
Es ist wesentlich feuchter als im Burgenland, wobei momentan ist es, glaube ich, überall recht feucht.
Mhm.
Man kann gar nicht sagen, irgendwo ist momentan trocken. Überhaupt nicht. Und dadurch behandle ich meine Weingärten hauptsächlich mit Kupfer und Schwefel. Zwar eine kleine Dosagen von Kupfer, weil Kupfer steht ja in der großen Kritik der Bio-Gegner, sage ich mal so, weil es im Boden verbleibt und so weiter und so fort. Wobei man aber weiß, dass wenn ein Boden gesund ist, und das passiert auch im Bio-Weinbau, das ist das Ziel des Bio-Weinbaus, dass der Boden sehr gesund ist und dass der Boden dann viel leichter mit dem Kupfer umgehen kann.
Mhm.
Das muss man schon wissen in dieser Richtung.
Hast du da irgendwie Erkenntnisse, also inwiefern der Boden mit dem Kupfer umgeht? Wahrscheinlich noch nicht. Ne?
Na, das habe ich noch nicht.
Auch noch zu jung.
Genau.
Ja. Wie bist du überhaupt auf Wein gekommen? Also deine Eltern haben es eben nicht betrieben, du hast es gerade gesagt. Wie bist du selber dazu gekommen?
Das war jetzt eher zufällig. Also ich bin meine erste Schule nach der Hauptschule, also nach der Basisgrundschule, war eine landwirtschaftliche Fachschule. Das war in Witzwinkel, die gibt es momentan nicht mehr, die haben sie zugesperrt. Das war eine Fachschule für Obstbau, weil mein Vater hat zu Hause immer Obstgärten kultiviert und dadurch bin ich in so eine Schule gegangen.
Mhm.
Und dann habe ich noch diesen, also ich habe eine verkürzte Version dieser Schule gemacht, weil ich gewusst habe, ich möchte mich weiterbilden und ich möchte auch die Matura machen, also das Abitur.
Mhm.
Und das habe ich dann in Klosterneuburg in der höheren Bundeslehranstalt für Obst und Weinbau bei Wien nachgeholt. Mhm. Und dort draußen bin ich auch mit dem Weinbau in Kontakt gekommen. Sonst, wenn ich dort draußen nie in die Schule gegangen wäre, wäre ich heuer oder heutzutage wahrscheinlich ein riesen Obstbauer. Vielleicht momentan unglücklicher Obstbauer, weil die Preise sind eher schlecht in diesem Bereich. Und dadurch habe ich angefangen, zu Hause nachzuforschen, bin dann draufgekommen, dass der Herrenhof, woher der Name stammt, also von den Chorherren, vom Stift Vorau, wie vorher schon gesagt, und dass die Chorherren und dass die Vorau bei uns großflächig schon Weinbau betrieben haben.
Mhm.
Und das hat mich ja ein bisschen stutzig gemacht. Das hat mich auch dazu bewogen, den ersten Weingarten zu pflanzen. Damals habe ich noch müssen mit dem Kopf komplett durch die Wand.
Okay.
Also komplett durch die, am besten, das war sicher eine Betonwand. Das war eine stärkere Betonwand. Da musste ich einmal durch, weil die Behörden in der Steiermark sehr streng sind und man will keine Neuanfänge dulden. Man möchte das gar nicht.
Man möchte es nicht, weil es genug gibt eigentlich, oder?
Ja, man sagt, es gibt genug Weingärten, vor allem in der Südsteiermark. Und vor allem neue Betriebe möchte man nicht, weil ich sage jetzt einmal so, mindestens 60-70% aller neuen Betriebe irgendwann aufhören oder irgendwann nur in den Traubenverkauf gehen.
Echt?
Ja, schon, weil sie sich die Verarbeitung nicht leisten können, weil sie jetzt so gar nicht wissen, in welche Richtung sie gehen sollen bei der Weinwerdung.
Okay, und überlegen die sich das, wenn die neu anfangen, nicht vorher?
Ja, und dadurch sagt eben die Landwirtschaftskammer, also die Vertretung der Bauern, sagt dann, wir möchten keine Neuanfänger, weil die werden das wahrscheinlich eh nicht schaffen. Beziehungsweise, okay, ja. Es hat da schon öfter Fälle gegeben, Leute, die vor zwei, drei Jahren von mir aus neue Weingärten gepflanzt haben, sagen dann ja. Sagt dann der Sohn, ja, er will das nicht, beziehungsweise er wird es nur Traum verkaufen.
Okay.
Und das ist jetzt nicht im Sinne des steirischen Weinbaus. Das ist mir dann schon klar. Aber ich habe immer gewusst, dass ich hochwertigen Wein keltern möchte und will und auch muss, weil sonst hat das ja gar keinen Sinn.
Mhm.
Und das mache ich eben, ja.
Auch. Und du hast dann die Behörden davon überzeugen können? Oder wie hast du es dann geschafft?
Wie habe ich es geschafft? Ich habe es so geschafft, dass ich mir man sagt ja, man braucht ein Pflanzrecht für die Bewirtschaftung eines Weingartens, damit man überhaupt einen Weingarten pflanzen darf, sondern so ein Pflanzrecht habe ich mir müssen organisieren.
Okay.
Das ist vor wenigen Jahren noch leichter gegangen als heute. Heute ist es mittlerweile schon fast unmöglich.
Das hatte mit EU-Bestimmungen auch zu tun, ne?
Ja, aber EU-Bestimmungen schon, aber in Österreich läuft es immer ein bisschen eigen, beziehungsweise in Niederösterreich und im Burgenland ist es komplett anders. Wenn du dort Winzer bist, bekommst du ein Pflanzrecht fast geschenkt. Oder das ist nur ein Formular, das auszufüllen ist und so weiter. Das ist es dann. In der Steiermark ist es ein behördlicher Weg, ein sehr strenger Weg, weil in der Steiermark die Nachfrage nach Pflanzrechten sehr groß ist von den Weinbaubetrieben. Es besteht nur ein gewisser Hektarsatz, der im Jahr oder alle 2 Jahre gepflanzt werden darf und das ist dann. Mehr soll nicht gepflanzt werden.
Okay.
Wobei, aber wenn man da schaut, in der Südsteiermark zum Beispiel, gibt es auch immer wieder sehr schlechte Weingärten auf Nordlagen und da fragt man sich dann schon, woher diese Weingärten kommen und wie die gepflanzt haben oder wurden oder werden durften. Das ist immer das. Dann, ja. Aber ja, ich habe diesen Weg überstanden. Mein Kopf tut nicht weh durch die Betonwand, also ich bin glücklicherweise durchgekommen.
Okay.
Und jetzt geht's dahin, sagen wir sozusagen, ja.
Was war dein erster Wein? Also was hast du als erstes angepflanzt?
Meine erste Pflanzung war Weißburgunder. Also meine ersten Reben, die ich sowieso gepflanzt habe, war Pinot Noir, Spätburgunder.
Okay.
Mit großem Kopfschütteln. Alle meiner Kollegen in der gesamten Umgebung, die haben noch gesagt, spinnt jetzt komplett? Ist jetzt komplett deppert oder wie? Aber ich habe durch Verkostungen habe ich immer wieder gemerkt, dass der Pinot Noir eine extrem hochwertige Rebsorte ist, das ist ganz klar der Spätburgunder. Und wieso sollte man diesen nicht wieder in die Steiermark bringen?
Der war auch da, ja?
Ja, sicher. Ja. Das ist eine der ältesten Rebsorten in der Steiermark, schon immer gewesen. Ja.
Okay.
Und ja, rote Rebsorten hat es in der Steiermark nur ganz wenige gegeben. Das war vor allem Pinot Noir, blaufränkisch auch sogar, St. Laurent, Blau-Wildbacher als die Schilchertraube, in der Weststeiermark heute auch noch sehr stark angebaut. Und auch sogar Kadaka als ungarische Rebsorte. Und die habe ich alle zum Beispiel gemeinsam ausgepflanzt in einem roten gemischten Satz.
Mhm.
Der heißt Bucherbergrot bei mir. Ja. Und da habe ich alle Rebsorten drinnen, die immer schon in der Steiermark heimisch waren. Das ist das Ziel von diesem Wein. Wobei dieser Wein in Zukunft mehr und mehr in Richtung Blaufränkisch gehen wird, weil Blaufränkisch einfach die hochwertigste rote Rebsorte bei uns in der Gegend oder in unserem Raum ist.
Der entwickelt sich besser auch bei dir als der Pinot Noir dann unterm Strich?
Nein, und daneben habe ich der zweite Rotwein, den ich auch noch mache, ist dann Pinot Noir. Also Pinot Noir ist auch im gemischten Satz drinnen und auch Solo.
Ja.
Weil Pinot Noir ist für mich einfach die eleganteste rote Rebsorte, die es gibt. Meiner Meinung nach kommt kein Blaufränkisch zur Eleganz zu wie oder in die Richtung.
Mhm.
Und finde ich halt, ja. Die Blaufränkisch-Verfechter würden sagen, nein, das stimmt nicht, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass die Eleganz oder die echte, pure Eleganz im Pinot Noir liegt.
Mhm. Okay. Wobei ich, also ich entdecke gerade Blaufränkisch neu für mich.
Ja. Es gibt ja auch viele Ansätze beim Blaufränkisch, den elegant auszubauen.
Ja.
Ich habe auch schon ein paar Jahrgänge aus dem Burgenland zugekaufter Trauben gemacht. Das war dann Eisenberger Hummergraben zum Beispiel.
Ah ja.
Wobei ich auch heuer noch im späten Herbst Blaufränkisch aus dem Mittelburgenland abfüllen werde, also aus dem alten Weingebirge.
Mhm.
Das ist ein Weingarten, also ein biobewirtschafteter Weingarten, der mit über 40 bis 50 Jahre alten Reben.
Mhm.
Und den habe ich auch letztes Jahr gekältet. Ja.
Okay. Wenn du dazu kaufst, musst du ja als Biobetrieb sowieso, also die müssen ja zwangsläufig auch Bio sein, ne? Sonst
genau,
müsstest du die unter einer anderen Firmierung eigentlich
müssen
vertreiben.
Sie sein,
ne?
ja.
Das heißt,
es geht immer um die Trennbarkeit der Trauben im Weinkeller.
Ja.
Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Syrah zukaufen könnte, das könnte ich, auch konventionelle Trauben, weil ich habe diese Rebsorte am eigenen Betrieb nicht.
Achso, das ginge.
Aber man muss das dann extrem genau aufzeichnen, vor allem bei den Reinigungsschritten, und das ist dann recht kompliziert.
Ja.
Und irgendwelche Sanktionen zu verhindern, mache ich das eigentlich gar nicht.
Mhm.
So in der Richtung. Dadurch schaue ich schon, dass ich Bio-Trauben bekomme, aber mein Ziel ist es, dass ich meine Trauben am eigenen Betrieb zu Hause anbaue und nicht irgendwo zukaufen muss, weil mir das so besser liegt.
Mhm.
Weil das einfach viel besser passt. Weil da mein Bezug viel größer ist zu meinem eigenen Weingarten direkt am Hof.
Als du dann den Pinot Noir, also sozusagen als ersten Wein rausgebracht hast, wie hast du den vermarktet? Wie waren da so die Wege für dich, um überhaupt Aufmerksamkeit zu erlangen?
Vermarktung, also mit Pinot Noir ganz am Anfang, viele Leute haben mir mal den Kopf geschüttelt, wieso ich so eine Rebsorte überhaupt angepflanzt habe in der Steiermark. Aber man muss einfach die richtigen Leute finden und dann geht das.
Dann geht das.
Ja, schon, ja.
Mhm.
Das heißt jetzt nicht, man muss halt aus seiner eigenen Gemeinde erstens einmal rausdenken.
Erstmal raus, ja. Klar.
Und dann geht es schon, ja. Weil bei uns sind die Leute eher mehr im eigenen Gebiet gedanklich verankert, wenn das so sagen kann. Ja. Und das muss man mal wegkehren und dann geht es, ja.
Ja. Wie ist dann dein Verhältnis sozusagen dann zu Kollegen vor Ort? Ist das dann irgendwie. War das dann irgendwie angespannt, weil du irgendwie was ganz anderes gemacht hast? Oder
ja, angespannt. Ja, vielleicht versteht man das nicht immer, was ich da mache und so weiter, aber was soll's.
Ja.
Ich habe den Weg gewählt und den möchte ich auch weitergehen. Ja. Sicher.
Wie ging es dann weiter? Also du hast Pinot Noir gemacht oder machst du das bis heute
Weißburgunder
natürlich?
Weißburgunder ist sowieso meine Basissorte zu Hause am Betrieb. Dann habe ich auch noch ein kleines Stück Sauvignon Blanc damals gepflanzt. Wobei ich diesen Sauvignon Blanc jetzt nur mehr in meinem weißen gemischten Satz, das heißt in meinem besten Wein, mit ernte, das heißt in dem Buchenberg Weiß.
Mhm.
Und ich mich jetzt in den letzten Jahren mehr und mehr verstärkt in südosteuropäische Rebsorten bewege, das heißt vor allem in Richtung von Mint.
Mhm.
Und auch Hasse-Levelö im gemischten Satz und viele weitere Rebsorten, ja.
Okay.
Die Liste habe ich jetzt leider nicht mit, aber ich merke mir die nicht alle, weil das sind so viele.
Ja.
Aber es ist wirklich, vor allem im Herbst, ist es toll, wenn man da durchgeht durch einen echten weißen oder durch einen echten gemischten Satz, weil jede Rebsorte oder jeder Stock ist fast eine eigene Rebsorte dann immer. das mischt sich dann so durch.
Ja.
Aber man sagt ja auch, dass das große oder der große Vorteil des gemischten Satzes ist der, das Zusammenspiel der Rebsorten ergibt noch einen viel deutlicheren Herkunftsgeschmack des Weines. Das, ja. Das ist die Idee oder die Grundidee des gemischten Satzes. Natürlich auch gegenüber Krankheiten, das war damals ein Hauptgrund für die Auspflanzung von gemischten Sätzen. Ist ganz klar, dass wenn eine Rebsorte in dem Jahr nicht gut passt oder nicht gut trägt, dass das dann die andere Rebsorte übernimmt.
Genau, dass sie das wieder wettmacht. Genau. Ne? Aber sozusagen der moderne Ansatz, warum man heutzutage eben überhaupt gemischten Satz
das ist der Terroir-Ansatz. Das ist dann der pure Terroir-Ansatz. Und das glaube ich auch, dass das so ist. Also, dass nicht nur eine Rebsorte die Lage ausmacht, sondern mehrere. Das können noch viel besser können.
Marcel Deiss, einer der großen
ältesten
Winzer, der hat ja
der
nur
zeigt
noch,
mir das vor, ja.
Genau, der zeigt es vor, ne?
Ja.
Der hat im Prinzip alles andere zur Seite gelegt, also er baut nicht mehr reinsortig Riesling an oder Silvaner oder was man sonst im Elsass anbaut, sondern der hat in seinen Lagen nur noch gemischte Sätze stehen.
Genau. Ja. Und das hat mich auch fasziniert immer. Ich war noch nicht dort, möchte aber vielleicht heuer im August möchte ich in diese Richtung fahren. Aber das hat mich auch immer sehr fasziniert, wie er das macht.
Mhm.
Das, und dort habe ich mir auch gewisse Impulse abgeholt.
Ja.
Weil sonst ansonsten hätte ich sowas ja nie machen oder gemacht. Weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich eh nur Sauvignon gepflanzt und ja.
Das heißt, du hast tatsächlich irgendwie schon diese, also sozusagen Vorbilder gehabt,
schon,
als du angefangen hast.
Man brauchte ja gewisse Personen, von denen man sich gewisse Dinge abschauen kann, beziehungsweise von der Ideologie her.
Mhm.
Weil wenn ich jetzt dann Marcel Deiss hernehme, er ist ja ein Verfechter des gemischten Satzes, auf jeden Fall.
Ja.
Und seine Weine sind sehr individuell, aber sowas taugt mir.
Mhm.
Sowas gefällt mir schon sehr gut, ja.
Bist du denn, also nach deiner Ausbildung, bist du noch irgendwie durch die Gegend getingelt und hast hier unter auf Weingütern gearbeitet?
Ja, ich war in Südtirol, ich war in Österreich habe ich gearbeitet auf einem Weingut, auch in Neuseeland unten.
Ah, auch.
Wobei das in Neuseeland, es war ein sehr großer Betrieb, ein sehr, mittlerweile sehr bekannter Betrieb, ein Betrieb eines österreichischen Auswanderers. Wobei auch sehr extrem viel Menge gemacht wird.
Mhm.
Wirklich. Sogar Sauvignon Blanc wird dort schon abgefüllt, so wie Junker in der Steiermark. Das heißt, noch 2-3 Monate nach der Ernte wird er schon abgefüllt.
Okay.
Und das ist dann so ein richtig expressiver Katzenbisse-Wein, wie man so schön sagt.
Ja.
Und sowas hat mir eigentlich nie geschmeckt.
Mhm.
Aber wobei ich auch gesehen habe, wie andere Betriebe in Neuseeland arbeiten. Die arbeiten sehr hochwertig, sehr traditionell, sogar traditioneller als wie bei uns.
Ja.
Und schon, teilweise, ja. Und das hat mich schon fasziniert. In so einem neuen Weinbauland,
dass
man so altmodisch und so traditionsbewusst arbeiten kann. Das ist
wobei es nicht viele sind. Ne? Also es ist meistens schon sehr, sehr modern und straight.
Aber das Moderne und Straight, das sind die Weine, die dort exportiert werden.
Mhm.
Also die Weine, die ich glaube, eher nach Großbritannien exportiert werden oder die unten im eigenen Land oder nach Australien verschifft werden, die sind schon eher die hochwertigen Weine, also die von unten. Mhm. Aber die richtig guten Weine aus Neuseeland bekommt man die bei uns leider nicht.
Mhm.
Auch nicht einmal in Deutschland, glaube ich.
Ja, es gibt so einige, die wirklich schwer zu kriegen sind.
Ja, schon,
Da gibt es dann vielleicht 1-2 kleine Händler, die sowas haben.
Genau, da muss man genau schauen.
Ja, muss man genau schauen.
Mhm. Mhm. Na, aber Neuseeland als Weinbauland ist ein tolles Land, ja. Sehr aufgeschlossene Leute.
Mhm.
Das fehlt bei uns vielleicht auch in Österreich. Das ist so. Aber ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland dann ist.
Das ist auch sehr gemischt, glaube ich. Das hat sich.
Aber das ändert sich mit den Generationen.
Ja. also ich glaube gerade unter Winzern auch. Ne? Also genau, da hat es schon in Deutschland einen ziemlichen Bruch gegeben vor einigen Jahren oder seit einigen Jahren, weil eben die jungen Leute zum Beispiel nach Neuseeland gehen oder Australien in andere Länder. Das hat es ja vorher nicht gegeben. Also die
das
Alten stimmt.
Sozusagen. Das ist ja auch wichtig, dass man auch andere Kulturen, andere Menschen, anderes Arbeiten kennenlernt. Ja. Andere Techniken von mir aus auch. Das ist schon sehr wichtig.
In Deutschland hat sich mit Sicherheit dadurch, also dass eben die jüngere Generation, also die, ich meine, die sind ja auch schon so alt wie ich mittlerweile, aber dass diese Generation tatsächlich auch als erste nach draußen gegangen sind und angefangen haben, miteinander zu reden.
Ja. Genau.
Und dadurch entsteht
jetzt einfach momentan auch ganz anders.
Genau.
Das stimmt,
Ja, und das ist wahrscheinlich in Österreich ähnlich, ne?
Ist es, ist genauso. Die junge Generation ist viel aufgeschlossener gegenüber gewissen Techniken oder wie man wie der Wein werden soll, sage ich mal so. Und auch untereinander ist es komplett anders.
Ja, also sehe ich von außen auch so. Also auch gerade so die Tendenz Richtung Bio-Weinbau oder sogar biodynamisch erzeugte Weine ist in Österreich ja auch im Qualitätsweinbau ziemlich stark.
Extrem stark, Das wird immer wie mehr. Wobei in Österreich, jetzt muss ich das Thema mit der staatlichen Prüfung mal ansprechen. Mhm. Weil wenn man wirklich hochwertigen, traditionellen Wein abfüllen möchte, solche Weine eigentlich gar keine staatliche Prüfnummer bekommen in Österreich. Das ist so. Es gibt ja auch einige Beispiele in der Südsteiermark, die füllen ihre Weine nur mit der Bezeichnung Landwein ab, weil die Prüfer das jetzt gar nicht verstehen. Ja. Das ist eine ganz andere Arbeitsweise. Die Weine schmecken dadurch komplett anders. Also ich mache auch zu 100% Spontangärung bei meinen Weinen. Und diese Betriebe natürlich auch. Und die füllen nur Landweine ab.
Ja.
Aber der Wein an sich spricht für sich, auf jeden Fall.
Das glaube ich auch. Also gibt es in Deutschland auch. Ne?
Ja.
Also da gibt es auch Winzer.
Also der eine Betrieb, den ich mir in Deutschland als nächstes sicher ansehen oder anschauen möchte, ist Ziereisen.
Ja.
Der macht es auch so.
Ausschließlich so,
Und das finde ich gut,
Der macht es auch aus Prinzip so, ne? Also er hat irgendwann aufgehört, die Sachen anzustellen und hat gesagt, okay, ich mache es halt als Tafelwein oder Landwein und Feierabend. Und es gibt andere, auch junge Winzer, die genauso verfahren. Sagen, also ich will den Wein machen, den ich halt mache und wenn der nicht ins System passt, dann lassen wir es halt.
Genau, und das geht's. Und in Österreich muss alles in einem gewissen System drinnen sein.
Ja. Gut, dazu sind wir uns, glaube ich, wahrscheinlich als Staaten nicht unähnlich.
Ja, auf jeden Fall, Und da muss man dann ausbrechen.
Ja.
Und da bin ich gerade dabei, auszubrechen.
Aha, also bei dir kann man auch erwarten, dass auf Dauer dann nur noch Landwein draufsteht. Und,
eher schon,
ich frage mich das auch gerade, guckt von den Kunden, die du hast, wirklich noch jemand da drauf?
Nein, eigentlich nicht, überhaupt nicht.
Das ist egal, ne? Also mir wäre es auch völlig egal.
Ja, also der Wein an sich muss überzeugen.
Ja.
Der Wein soll einen gewissen Charakter haben und wenn er den hat, dann ist es egal, was da hinten drauf steht.
Ja. Das ist einer dieser Weine, die natürlich auch überhaupt gar nicht ins System passen, ist Buchertberg on the Skins. Zum Beispiel.
Ne? Genau, Bucherberg und das Kind ist mein weißer auf der Maische vergorener Wein. Und das ist ein eigener Wein. Also das ist der 5 plus 1 Wein. Also 5 Basisweine.
Mhm.
Bucherberg Rot, also der Blaufränkisch, Bucherberg Weiß, der Pinot Noir, Weißburgunder vom Mint und dann noch Bucherberg und das Kind. Und das ist dann der 5 plus erste Wein, kann man sagen.
Ja.
So ungefähr. Und ich habe bis jetzt dann noch keine großen Mengen von Maische vergorenen Weinen gemacht, aber ich habe da schon angefangen 2008 habe ich meinen ersten Maische vergorenen Wein gemacht. Das war schon bei meiner zweiten Ernte überhaupt.
Mhm.
das war dann damals ein Fendant oder Fendant, Fendant, das Kind hat er damals geheißen, also ein Gutedel.
Ja.
Und das war eigentlich auch schon sehr
spannend. Ach, du hast also auch Gutedel bei dir gepflanzt?
Ja, auch im gemischten Satz schon.
Ja. Ja, ja, ja.
Hat es ja auch immer gegeben bei uns.
Ja. Ja, okay. War mir auch neu. Also ja. Klar, aus der Schweiz ist es klar, ja, bei uns ja. Im Markgräfischen, also Ziereisen, ja, macht genau. Natürlich Gutedel, mittlerweile genau. Auch so in Top-Qualitäten.
Ja, das ist ein toller Gutedel.
Ja. Ja. Okay, aber das wusste ich nicht zum Beispiel, dass der erste an das Ginsen.
Das war ein Gutedel. Und dann habe ich den an das Kinds aus dem einen Weingarten gemacht, der direkt neben dem am Hof ist, direkt oben auf dem Plateau. Und dieser heißt dann Bucherberg an das Kinds, weil das ist ein Teil des Bucherbergs. Also da habe ich erstens an das Kinds, also die Maischeverarbeitung dabei und auch die Lage. Also ich möchte eigentlich keinem Wein irgendeinen einen fiktiven Begriff geben, sodass man sich gar nicht auskennt, um was es sich handelt, sondern es wird einfach Bucherberg, die Lage und Onneskinds auf den Schalen. Das ist einfach kurz und prägnant, ja.
Wenn du das 2008 das erste Mal gemacht hast, also mittlerweile ist es ja, man kann sagen, in einer bestimmten Szene ist es in.
Ja, genau.
Also es wird viel darüber geredet, Maische vergorene Weine, manchmal heißen sie Orange Wein, wobei eigentlich ja Maische vergorene Wein der richtige Begriff dafür ist.
Genau, ja.
Das hat sich lange, also es gibt es natürlich traditionell lange in Slowenien auch, in Oberitalien und so weiter. Wie bist du drauf gekommen? 2008 schon? Da war das noch nicht in eigentlich.
Nein, ne? Das war überhaupt nicht im Gespräch noch zu dieser Zeit. Ich habe einfach probiert. Ich habe das irgendwann mal gelesen und das hat mich fasziniert und dann habe ich das, glaube ich, mal ausprobiert.
Hast du da vorher was probiert? Also
eigentlich gar nicht, ne?
Eigentlich ich gar nicht. Mal noch hast du einfach mal ausprobiert?
Genau, ja.
Witzig.
Ja, ja. Gleich ins kalte Wasser gesprungen, ja.
Okay.
Aber das kalte Wasser war dann sehr gut.
Mhm. Wie entwickeln die sich bei dir? Also du machst ja bestimmt hier und da mal wieder eine Flasche auf von den Sachen. Wie entwickelt sich das so im Laufe der Jahre? Was hast du für eine Erfahrung?
Bei den maischevergorenen Weinen, die entwickeln sich sehr gut eigentlich, ja. Schon. Das haltet noch immer. Und wobei bei den maischevergorenen Weinen habe ich nie Schwefel verwendet. Nie.
Nein.
Eigentlich immer ohne Schwefel habe ich da komplett gearbeitet.
Und sonst, wie viel setzt du da so ein
an Schwefel? An die 50, 60 plus minus.
Mhm.
Das kommt immer davon. Also ich bin da jetzt nie bei 0 unten. Oder nur 10, 20 ist mir fast dann eine Spur zu wenig, aber meistens bin ich so bei 50, 60, 70 ungefähr.
Mhm.
Und das ist jetzt im Vergleich zu anderen Weinen nicht sehr viel.
Nicht sehr viel, ja. Wie hat sich das sonst so entwickelt? Also bei Holz beispielsweise. Hast du da eine Erfahrung gemacht? Also du setzt ja schon Holz ein?
Ja, ich mache eigentlich alle Weine, bis auf die Maische vergorenen Weine, alle in Holzfässern. Mhm. Teilweise jetzt auch schon aus eigenem Holz, vom eigenen Wald.
Okay.
Wir haben auch einen Wald direkt am Hof. Das ist ein sehr karger Boden, ein sehr steiniger, also kiesiger Boden dort. Da wachsen die Eichen sehr langsam.
Mhm.
Und von diesen Eichen habe ich jetzt schon mehrere Fässer machen lassen. Momentan reift in diesen Fässern Bucherberg Weiß. Den gibt es erst dann nächstes Jahr im Frühjahr.
Ja.
Also den nächsten Bucherberg Weiß. Und die Weine entwickeln sich und die Weine sind sehr spannend dadurch. Und weil das ist für mich auch ein Ausdruck, erstens vom Handwerk her und zweitens auch meiner eigenen Lage und meiner eigenen Herkunft. Wenn sogar das Holz aus meinem eigenen Wald kommt, dann habe ich noch einen stärkeren Bezug.
Ja, finde ich absolut.
Zum Weinen.
Ja, ja, ja.
Einfach vom gedanklichen Weg her muss man das einfach so machen.
Mhm. Macht aber kaum jemand.
Nein, in der Steiermark bin ich so ziemlich der Einzige, bis auf ein größeres Weingut weiter im Süden unten. Die machen das auch so. Aber ansonsten bin ich der Einzige. Weil die meisten Weingüter haben ja wenig Waldflächen Und dadurch haben sie auch keine Möglichkeit, gutes Eichenholz irgendwo herzubringen.
Wie lange lagert denn das Eichenholz nach dem Schlagen, bevor man das...
Mindestens 3 Jahre, besser 4 Jahre. Das heißt, ich habe jetzt voriges Jahr meine ersten Fässer bekommen und 4 Jahre zurück. Das heißt, die haben dann schon ein bisschen Zeit. Ich habe da schon relativ früh angefangen damit. Ja. Mhm. Mein Vater hat zwar zuerst den Kopf geschüttelt, was will ich jetzt da überhaupt? Wie soll ich nicht meinen Keller nur mit Stahltanks vollpflastere? Aber mir gefällt das Holzfass an sich viel besser, weil es ein lebendiges Material ist. Das ist ein lebendiges und ein extrem traditionelles Material.
Ja.
Und man muss einfach wissen, wie man damit umgeht.
Mhm.
Das ist das. Weil es ist sicher nicht so einfach, wie mit einem Stahltank zu arbeiten, weil der Stahltank ist komplett neutral. Auch das Holzfass wird mit der Zeit neutraler.
Ja.
Aber man muss einfach bei der Reinigung genauer schauen.
Ja.
Das ist wichtiger beim Holzfass.
Und wie wichtig ist dir das Holz zu schmecken? Also wie gehst du mit dem Holz um? Wie viel Erstbelegung ist dabei? Und
nur ganz wenig Erstbelegung, wenn überhaupt. Teilweise bei manchen Weinen habe ich keine Erstbelegung, also nur älteres Holz.
Mhm.
Das gefällt mir eigentlich langfristig gesehen sehr, sehr gut, beziehungsweise am besten. Aber ich muss auch neue Fässer kaufen, das muss ich.
Mhm.
Dadurch habe ich wie immer wieder neue Fässer mit dabei.
Ja.
Das ist
Buchartberg weiß, in wie vielen Fässern liegt der normalerweise? Also wie viel Menge ist das normalerweise? Gut, letztes Mal war es jetzt wenig. Aber
ja, normalerweise hätte ich da von Buchartberg weiß schon keltern müssen an die 5.000 Liter, sage ich einmal, 5.000-6.000 Liter, aber letztes Jahr habe ich leider Hagel gehabt und Hagelschaden bis zu 90%. Das heißt, man kann sich dann nicht ausrechnen, was dann überblieben ist.
Ja.
Leider.
Heftig.
Mhm. Ja. Aber ja, das Leben geht weiter und der Weinbau geht auch weiter. Und die Reben interessanterweise wachsen weiter.
Mhm.
Es hat dem Stock an sich jetzt wenig ausgemacht, dass da so ein starker Hagel war. Und weil der heuer schauen die Weingärten toll aus, wirklich. Vom Ansatz her, vom Fruchtansatz her, ist wirklich alles sehr gut aus, ja, momentan. Und das ist jetzt meine Aufgabe, dass ich das bis zum Herbst gut umbringe, dass ich dann was Anständiges zum Ernten habe.
Ja. Ich habe von dir noch im Keller liegen ein Pinot Noir Rosé.
Ja, genau. Das war auch so ein Extrawein.
Ja.
Das war, ich glaube, 2010 war das.
Ich überlege gerade, ob es 10 oder 11 war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
11 war es, nein, 11 war es sicher 10, nicht. Ja. Es war 10.
10.
Das war ein absolut kühles Jahr.
Mhm.
Und weil das so kühl war, das Jahr, habe ich aus dem Pinot Noir einen Roséwein gemacht.
Mhm.
Und nur die ganz reifsten Pinot Noir-Trauben habe ich dann für den Buchenberg Rot verwendet. Aber also die Pinot Noir Rosé habe ich vorher geerntet und den habe ich auch auf den Schalen lassen, ungefähr, ich glaube, 7 Tage und dann abgepresst und das ist dann Rosé gewesen. Ja.
Das heißt, das ist ein Rosé geworden, weil der so wenig Farbe hatte eigentlich? Also, weil er so kühl war und auch nicht durchgereift? Oder
nein,
wie kann ich mir das vorstellen?
Etwas frühere Ernte, dann weniger Maische-Standzeit, das heißt weniger Farbauslagung. Weil beim Pinot Noir geht die Farbauslagung sowieso sehr langsam und sehr gemächlich dahin. Das heißt, wenn ich den früh abpresse, hat er sowieso nicht so viel an Farbe. Und dann habe ich den Wein auch in Holzfässern gelagert. Und das macht dann einen extra Kick aus, dieses Wein.
Absolut, also es ist einer der ungewöhnlichsten, aber auch herausragendsten Rosé, die ich kenne eigentlich.
Ja, genau. Ja. Und man muss einfach was ausprobieren und das hat für dieses Jahr perfekt gepasst.
Würdest du es nochmal machen?
Schon, ja. mache ich wieder, sicher wieder mal.
Ja, wenn es passt.
Wenn es passt, wenn das Jahr wieder sehr kalt wird und sehr kühl vielleicht wieder. Aber das muss ich mir überlegen, das will man schon sagen. Das kommt immer aufs Jahr drauf an, man muss sich immer nach dem Jahr richten. Ja. Man kann doch nicht jetzt erzwingen, in diesem Jahr wieder perfekte Pinot Noir, sondern wenn das Jahr nicht mitspielt, dann muss man sich was anderes verlegen. Das ist
ja. Wo, wohin verkaufst du im Wesentlichen? Also im eigenen Land oder?
Im Wesentlichen ist es schon Österreich. Sogar eher in die Wiener Gegend als wie in der Steiermark, weil in der Steiermark hat man für meine Stilistik jetzt eher wenig Verständnis, weil ich alles in Holzfässern mache, alles spontan verkehre. Und die Steiermark ist nach wie vor frischfruchtig.
Mhm.
Frischfruchtig Sauvignon, wenn ich das so sagen kann. Und ja, einfach so gesagt. Ja.
Wobei ja Leute wie Tement oder so auch ihre Sauvignon Blancs in Holz fast legen. Und
ja, genau.
Also wirklich auch heftig viel Holz haben teilweise. Ne?
Das schon. Aber der Hauptanteil der Weine in der Steiermark ist die steirische Klassik.
Ja,
und das sind einfach technische Weine.
Ja, ja.
Technologisch gemachte Weine. Und sowas hat mich nie interessiert. Mhm. Weil dann möchte ich schon auf den Ursprung bzw. auf die Aromatik meiner Herkunft und in diese Richtung gehen. Das heißt, ich schaue einfach, wenn ich ein Glas mit meinem Wein befülle und der rieche rein, weiß ich, okay, so schmeckt die Herkunft bei mir zu Hause.
Mhm.
Und das ist mir wichtig.
Mhm.
Und nicht vordergründig jetzt die und die Aromahefe und den Ausbau das möchte ich eigentlich nicht.
Ja. Das heißt, hier so in Wien ist man aufgeschlossener?
Ist man schon, ja, schon, auf jeden Fall. Ja.
Also wenn ich so mir zumindest dann auch so die Literatur anschaue hier in Österreich, also sagen wir jetzt Falstaff oder so, es gibt ja eben hier auch so die Führer, Weinführer, so genau, wie es bei uns ja auch gibt, die sind schon eher klassisch ausgerichtet, ne? So nach den klassischen Namen und den.
Ja, aber ich.
Wirst du da beachtet? Also nehmen die dich wahr mittlerweile?
Sie nehmen mich wahr, aber jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Solche Medien arbeiten halt sehr viel mit zahlenden Weingütern.
Mhm.
Und das heißt, wenn ich jetzt nicht sonst so viel bereit bin, für eine gewisse Sache auszugeben.
Ja.
Dadurch wird man weniger beachtet.
Das ist, okay, das kannst du, glaube ich, sagen. Also das ist bei uns ja auch in der Diskussion.
Ja, genau.
Also wird heiß diskutiert, weil der Falstaff mittlerweile ja auch ein deutsches Pendant rausgebracht hat, kann ich auch sagen, auch geschrieben habe.
Mhm.
So ganz zufällig und kurzfristig bin ich dazu gekommen, witzigerweise. Aber auch bei Herr Eichelmann und Gourmillot, das ist alles im Gespräch, dass die Weingüter da jetzt auch zahlen müssen, wenn sie zumindest in einer breiteren Form dann auch besprochen werden. Also ich denke, das hat auch einfach damit zu tun, wie man solche Führer noch finanzieren kann.
Genau. Es gibt sehr viele Weinmedien, vor allem in Österreich gibt es schon einige, und die stehen halt alle untereinander in Konkurrenz.
Ja, und letztlich ist dann die Zahl der Leserschaft auch wieder nicht so hoch, dass man solche Sachen mal einfach eben so finanzieren könnte. Ne? So ein Weinführer ist ja relativ aufwendig und teuer zu produzieren.
Auf jeden Fall, ja.
Was nimmst du sonst so als Alternativmedien wahr? Also Internet, ne? Also ich meine, du bist webaffin durchaus, also bist da sehr präsent.
Also ich habe mir von Anfang an immer schon gedacht, das Internet ist mein Weg.
Mhm.
Und das war es jetzt bis jetzt auch immer.
Mhm.
Das heißt, ich habe einen Blog und mit diesem Blog befüttere ich dann Twitter, Facebook, Google Plus und so weiter. Und E-Mail natürlich auch. Und dann nimmt man auch meine Statements, meine Informationen.
Ja. Ja.
Schon,
so
ja.
Genau. So war es dann bei mir auch.
Ja.
Irgendwann bin ich dann auch über dich gestolpert.
Ja.
Genau. Ja. so internationale Weinkonferenzen oder so. Da habe ich dich, glaube ich, auch irgendwann gesehen.
Ja, ich war bei der European Wine Bloggers Conference. Die war einmal in Wien, da war ich auch dabei.
Ja.
Wobei heuer ist sie, glaube ich, in Zürich oder irgendwo dort in der Schweiz. Aber es ist gerade so ein blödes Datum, Ende Oktober.
Ah, da stehst du eigentlich mit eigentlich im Weinberg und musst
genau
lesen.
Und da habe ich da leider keine Zeit. Das
sowas.
Ist schade,
für sowas. Ja. Deshalb bist du international gut vernetzt, würdest du sagen?
Jein. Also ich bemühe mich, dass ich es bin, aber man kann es auch nicht immer bei allem mitmachen, weil das ist sehr zeitaufwendig, das Ganze. Und auf der einen Seite soll ich den Wein machen, soll ich im Weinberg sein, soll ich alles andere machen, dann noch Internet und so weiter und so fort. Der Tag hat leider nur 24 Stunden. Das ist leider.
Ja. Und es gibt ja auch noch ein Leben neben dem Wein.
Das gibt es auch noch, ja. Für das habe ich dann auch 1-2 Stunden Zeit. Ja. Je nachdem, wie es passt.
Je nachdem, wie es passt. Eine Frage noch, wo willst du hin? Also so wie ich dich wahrgenommen habe und das auch verfolgt habe, bist du schon sehr straight, eben sehr, sehr klar in auf deinem Weg?
Ja, meine Linie war von Anfang an jetzt nicht so klar für mich, weil ich habe von ganz am Anfang habe ich eigentlich nicht gewusst, in welche Richtung ich gehen möchte.
Okay.
Also wie ich den ersten Weingarten gepflanzt habe, da habe ich eigentlich überhaupt noch nicht gewusst, wo das in 5 Jahren stehen wird. Aber mittlerweile weiß ich es. Und der Weg geht dahin, dass ich einfach schaue, den Bucherberg, also meine Lage zu Hause am Hof, den möchte ich wieder mit Reben bestocken. Und aus diesen Reben möchte ich tolle Trauben ernten, biologische Trauben, biologisch bewirtschaftete Trauben. Und aus diesen Trauben möchte ich einfach tolle Weine machen, die einfach für das Gebiet, für die Herkunft, für die Lage stehen. Das ist das Ziel. Und das ist eine Belarbeit in Zukunft. Ja. Immer, jedes Jahr, immer wieder.
Ja.
Und auch für sehr viel Herausforderung. Und natürlich bin ich auch immer wieder auf der Suche nach Vertriebspartnern, weil auch die Mengen größer werden.
Ja.
Ist ganz klar.
Wo suchst du im Moment? Zum Beispiel? In welchen Ländern?
Deutschland und Österreich. Das sind meine zwei Hauptländer.
Ja.
Eigentlich schon, ja.
Schweiz hat es, glaube ich.
Ja, Schweiz auch. Genau, ja. Schweiz auch.
Ja.
In der Schweiz.
Also schon erstmal deutschsprachig und dann gucken.
Genau. Was. Also ich habe auch einen Weinhändler in Holland. Habe ich auch. Wobei, da gingen halt nicht so große Mengen.
Mhm.
Das ist das.
Ja.
Also man braucht da, also in Zukunft würde ich schon brauchen 1-2 größere und dann viele kleine, das ist ganz klar, ab Hof gibt es ja auch meine Weine, klarerweise.
Wie ist da so die Verteilung? Wie viele Leute verkaufen bei dir ab Hof?
Es wird sogar mehr ab Hof bei mir, schon, ja. Weil die Leute neugierig sind, sie möchten an den Herrenhof mal vorbeikommen und sie möchten sich das alles mal anschauen und das freut mich auch. Dass das
du bist ja auch sozusagen aktiv dabei, du machst Seminare bei dir am Hof, ne?
Genau.
So Genussveranstaltungen mit Wein und Essen.
Genau, wir haben einen Teil bei uns, das ist das Pur-Seminar, so nennt sich das, das mache ich zusammen mit dem Johann Reisinger. Der Johann Reisinger war Haumkoch in Österreich und in der Schweiz und in Frankreich, hat auch einmal Lokal gehabt und hat sich dann wieder geerdet, so wie er sagt, und ist für Slow Food sehr stark präsent und sehr, sehr weit involviert und auch an einer Tourismusschule in Wien, an der Hertha-Firnberg-Schule ist er, glaube ich, auch beteiligt oder dort ist er auch angestellt. Und mit ihm mache ich immer so alle 3 bis 4 Monate ein Seminar zu Hause. Das jeweilige Thema ist immer das, was einfach gerade wächst.
Ja.
Im Prinzip, ja.
Also auch regional wächst und.
Genau, ja. Einfach sogar, er geht raus bei meiner Haustüre, geht auf die Wiese und nimmt irgendwelche Pflanzen. Also, man weiß ja gar nicht, was man alles noch essen kann.
Das ist das Interessante. Wissen wir nicht mehr.
Ja. Welche Blüten, welche Kräuter und so weiter und so fort. Und seine Eigenheit bei seiner Küche ist die, er kocht ohne Salz.
Er kocht komplett ohne Salz?
Zu 99,9% kocht er ohne Salz. Aha. Und das Interessante ist das, seine Gerichte schmecken alle sehr intensiv, dass man sonst eher dem Salz zuschreiben würde.
Ja.
Aber eben nicht, weil er intensiviert die Geschmäcker so stark, dass sie dann extrem intensiv im Löffel oder auf der Gabel dann präsent sind.
Okay.
Das ist das, was er beherrscht. Das ist wirklich toll. Und auch, er kocht auch mit sehr ursprünglichen, alten Zutaten, mit alten Sorten, alten Getreide, Gemüsesorten zum Beispiel, die man auch nicht mehr kennt.
Okay.
Und durch seine Slow Food, durch sein Engagement bei Slow Food, erhält er natürlich auch alte Sorten und so weiter.
Das ist ja auch mit das Bestreben
genau,
von Slow Food.
Genau, ne? das spielt dann auch alles eine Rolle.
Und das machst du, also du hast sozusagen die Gegebenheiten bei dir am Herrenhof?
Genau, wir haben einen alten Weinkeller. Ja. Denn im alten Weinkeller sind keine Fässer mehr drin. Das ist mein Veranstaltungsraum. Da mache ich Konzerte, also Blues-Konzerte, Jazz-Konzerte. Auch heuer im Herbst habe ich ein Blues-Konzert wieder. Ich habe auch Anfragen über Geburtstagsfeiern. Jeder, der Geburtstag feiern will oder möchte bei mir in einem besonderen Rahmen im alten Weinkeller, kann das natürlich auch machen. Also ich koche nicht selber, das mache ich dann alles mit Catering.
Okay.
Und Genussveranstaltungen wie das Burseminar. Und dann ist ja das Jahr wieder so ziemlich ausgefüllt. Man hat dann immer wieder was zu tun.
Kann man bei dir übernachten?
Bei mir direkt nicht, aber im Ort, in Markt Habmershof, gibt es ein paar Zimmervermieter. Okay. Die haben da sehr schöne Zimmer. Und da haben wir immer so eine Kooperation, auch mit Taxidienst und so weiter.
Okay,
ja, aber ja, klar. Man muss ja auch Weine verkosten können.
Ja, eben.
Weil sonst würde das gar nichts bringen.
Ja.
Weil es wäre nur schade, wenn eine Person sagt, ja, sie möchte keinen Wein verkosten, weil sie mit dem Auto fahren möchte. Da muss man jedem die Möglichkeit geben, auch da dabei zu sein.
Ja, Gottfried, ganz herzlichen Dank.
Dankeschön, ja.
Gehen wir jetzt zur Raw und probieren noch was. Ne?
Genau.